Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und ich bin Host dieses Podcasts. Heute spreche ich mit meinem Gast Anne Sill über die Möglichkeiten, mit Teams wirksame Meetings abzuhalten und welche Rolle in diesem Zusammenhang die Erkenntnisse der positiven Psychologie haben. Anne ist psychologische Management-Trainerin. Sie ist Coachin für Teams und Einzelpersonen und sie nennt sich Glückssprachetrainerin. Ihr Weg ist dabei sehr außergewöhnlich. Von der Polizei, wo sie oft spürte, dass ihre Werte und Stärken nicht genug Raum bekamen, hin zu ihrer heutigen Arbeit mit Menschen und Teams. Wir sprechen über die Kraft der positiven Psychologie, darüber, wie Flow im Team entsteht und wie wichtig psychologische Sicherheit und gelebte Werte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind. Und ihr werdet hören, warum es sich lohnt, nicht nur auf Defizite zu schauen, sondern bewusst auf all das, was uns stark macht. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Anne.
Hallo, liebe Verena.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und lass uns doch einfach mal ankommen und hören, wie du heute in den Tag gestartet bist.
Ja, mit einem leisen aus dem Zimmer schleichen zu meiner Yogamatte.
Oh, machst du das jeden Morgen oder ist das irgendwie gerade am Dienstag der Fall?
Ja, ich gebe es zu. Also ich hatte längere Zeit kein so Morgenritual und dann kam Kindheitsfreund vor einigen Wochen zu mir und der ist Meditationstrainer. Und seitdem starte ich wieder mit so einer 10 Minuten Meditation in den Tag, um einfach schon bei mir anzukommen, um nochmal den Fokus auf mich, auf die innere Verbindung zu lenken. Und es tut mir gut.
Ah ja. Bist du jemand, der das dann schnell macht, so umsetzt? Du hörst irgendwie von etwas und denkst dir, ach, das könnte ich eigentlich selbst mal ausprobieren?
Ja, also da kommt auch so diese Stärke, Liebe zum Lernen zum Vorschein und gleichzeitig, um wirklich so Rituale zu etablieren, dass ich wirklich was jeden Tag mache, das braucht dann meistens schon mehr Impulse.
Also mit anderen Worten, bist du tiefenentspannt in unser Gespräch gekommen. Kann ich davon ausgehen?
Ja, vielleicht nicht ganz. Also ist schon eine gewisse Anspannung da, weil mir das Thema einfach total am Herzen liegt. Und ich mich auch darauf vorbereitet habe nochmal, es ist beides, es ist fokussiert und gleichzeitig so eine gewisse positive Anspannung, nenne ich sie.
Ah ja, das hört sich schon nach bisschen nach Flow an. Also man soll ja auch ein klein bisschen gefordert sein, ne?
Ja, schön, dass du das so direkt aufgreifst, ja.
Ja, ganz genau. Wir werden darüber ja auch sprechen und wir wollen ja vor allem über verschiedene Facetten der positiven Psychologie sprechen. Da auch so ein bisschen mehr Klarheit in diesen Begriff hineinbringen, weil teilweise wirkt das vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt. Gibt es sicherlich wie bei vielen solcher Begriffe auch gewisse Vorurteile oder vorgefertigte Urteile zumindest. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich dich hier habe. Aber ich möchte auch so gerne mit dir zusammen so ein bisschen in die Hintergründe, in deine berufliche Entwicklung schauen. Wie kommt man überhaupt? Wie bist du zu diesem Begriff gekommen? Wieso beschäftigst du dich damit? Und insofern, wenn ich mir jetzt mal so dein LinkedIn-Profil anschaue, wo ich dich ja auch kennengelernt habe, sticht dort, und das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, du hast darüber ja auch in einigen Posts schon mal geschrieben, sticht dort vor allem ins Auge eben so der Background, dass du mal zu einer gewissen Zeit Polizistin gewesen bist. Und wenn du darüber so offen sprichst, gehe ich mal davon aus, dass man dich da auch gerne zu befragen darf. Macht einen das natürlich neugierig, wie das gekommen ist, dass du Polizistin geworden bist, ob du dir das vielleicht schon als Kind so vorgestellt hast, ja, wie das passiert ist.
Ich habe damals sehr viel Zeit mit meiner Cousine verbracht und die hat eines Tages mal gesagt, boah, ich glaube, ich bewerbe mich bei der Polizei. Und da habe ich mir gedacht, ja, Teamwork, Abenteuer, Einsatz für das Gute, das ist auch was für mich. Das Lustige war dann, meine Cousine hat sich nie beworben, ist Tierärztin geworden und ich bin dann letztendlich 11 Jahre lang bei der Polizei gewesen.
Wahnsinn. Also wie alt warst du da, als du diese Pläne geschmiedet hast mit deiner Cousine, die dann aber ausgeschert ist?
Mit 16.
Mit 16, ja, okay, ja. Spannend. Und insofern, da gab es dann auch gar keine Alternative, das war dann im Prinzip schnell für dich klar?
Ich hatte schon immer so diesen Wunsch, in der sozialen Arbeit auch was zu machen und habe mich dann parallel auch auf die Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen beworben. Da wurde ich allerdings nicht genommen und dann war es erstmal klar, dass ich mich für den Weg der Polizei entscheide.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, was dich da besonders angesprochen hat. Welche Schlüsselbegriffe waren das, die dann den Ausschlag gegeben haben, vielleicht auch im Bewerbungsprozess, im Einstellungsprozess, wo du gesagt hast, doch, das könnte ich mir gut vorstellen und du bist dann ja auch eine ganze Zeit dort geblieben.
Also das war wirklich diese Vorstellung von Teamarbeit, gemeinsam etwas bewirken, für das Gute kämpfen. Diese Vorstellung, ja, hat sich dann leider nicht so bestätigt. Also natürlich braucht es die Polizei und gleichzeitig habe ich immer wieder auf meinem Weg damals noch unbewusst gemerkt, dass ich meine Stärken und Werte eben nicht so leben kann.
Und hast du zu der Zeit dann schon herausgefunden, was deine Stärken und deine Werte sind?
Noch nicht so bewusst. Also ich habe einen Moment, den kann ich hier auch gerne teilen, der war so einprägsam. Also es war der erste Tag in meiner Polizeiausbildung. Du kannst dir oder ihr könnt euch alle so einen großen Hörsaal vorstellen mit 120 Neuankömmlingen wie mir. Und da kam der Ausbildungsbeamte nach vorne und hat uns dann mit den folgenden Worten begrüßt. Herzlich willkommen, ihr seid soeben durch die Schranke gekommen und habt dort eure Meinung abgelegt.
Ui,
Ja, und da
Gehirnwäsche.
stand, ja, unglaublich, gell, du merkst es
Ja.
wahrscheinlich. Also bei mir hat sich damals und manchmal jetzt immer noch alles zusammengezogen und ich habe dann mich direkt gemeldet und gefragt, kann ich hier jederzeit wieder kündigen? Und da habe ich schon mal gemerkt, hey, da wird ein Wert angegriffen. Also jetzt, wie ich jetzt das formuliere, es ist natürlich anders, aber an dieser körperlichen Reaktion habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie bin ich hier nicht richtig. Und das Problem war dann in meiner Polizeilaufbahn kam immer wieder dieser Gedanke auf, nicht richtig zu sein und leider auch so gewisse Zweifel, bin ich überhaupt richtig?
Wenn ich mir das so vorstelle, du hast dann diesen Weg beschritten, waren das dann Dinge, die dir mehr so im privaten oder dann auch noch weiterhin im beruflichen begegnet sind? Oder kannst du das so gar nicht klar sagen?
Also es gab viele einprägsame Stationen, wo ich sowohl gemerkt habe, wow, das passt nicht, ich passe nicht zu diesem System, als auch Stationen, wo ich gemerkt habe, hey, das möchte ich wirklich ausbauen und da steckt was drin, was ich noch mehr leben will. Und letztendlich eine ganz entscheidende Station war die Ausbildung, 2,5 Jahre Kasernenleben, das war manchmal ganz schön hart. Und da habe ich auch Freunde dazu gewonnen und gleichzeitig habe ich da immer wieder gemerkt, wow, irgendwie ist da so ein Störfaktor. Also bei Zimmerkontrollen, wo eben auch dieser Wert der Selbstbestimmung stark eingeschränkt war, wo dieses Hierarchische immer wieder rauskam, ne? Wenn wir quasi da zu Füßen irgendwelche Zimmer sauber machen sollten und der Ausbildungsbeamte stand da über uns. Und das habe ich erkannt, da möchte ich nicht mehr rein, jetzt als Trainerin. Das ist jetzt nochmal einfach ganz, ganz bewusst. Und letztendlich war ich aber in der Polizei, in diesem System erstmal irgendwie auch gefangen, ne? Ich habe mir gedacht, es so viele Möglichkeiten, irgendwas muss doch dabei sein. Also Haftanstalt, die Bereitschaftspolizei. Beim psychologischen Dienst der Polizei habe ich dann ein Krisenkommunikationstraining konzipieren und leiten dürfen. Und das war dann letztendlich so der Wegbereiter zu dem, was ich jetzt mache, zu der Glückssprache-Trainerin. Und ich habe dann gemerkt, ich will mehr und tiefgehendere Gespräche führen. Deswegen bin ich auch einen sehr wichtigen Schritt gegangen. Ich habe mir die Erlaubnis erkämpft, bei der Polizei studieren zu dürfen. Also neben der Polizeiarbeit, sage ich mal dazu. Und das war vor 10 Jahren noch sehr, ja, ungewöhnlich. Da war viel Zweifel dabei, weil als Mama auf Teilzeit zu gehen, das kannte man, aber zum Studieren, oh, da könnte ja jeder kommen. Letztendlich bin ich dann dabei geblieben, hatte zum Glück auch Unterstützung auf meiner Seite, einen sehr psychologieaffinen Vorgesetzten und habe dann meinen kompletten Jahresurlaub genommen, habe ein Vorpraktikum für dieses Studium gemacht und durfte dann neben der Polizeiarbeit studieren und habe da auch einiges so mitgezogen. Es war sehr schön zu sehen, dass über die Jahre einige KollegInnen dann auch zu mir kamen und sagen, hey, wie funktioniert das
Sehr,
denn?
sehr spannend. Kann man dann bei diesem ganzen Thema Psychologie und Interesse dafür dann von so einem roten Faden sprechen, der sich gewisserweise dann schon auch beginnend in der Polizistinnenarbeit bis heute so spinnt?
Ja, im Nachhinein sind wir dann oft schlauer und sehen auf einmal diesen roten Faden. Währenddessen habe ich den wahrscheinlich noch nicht so klar gesehen. Also der rote Faden ist wahrscheinlich irgendwie schon immer da gewesen, weil bei der Polizei war auch immer der große Wunsch, mich stärker mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und was ganz interessant ist, ich hatte damals mit meinem Streifenpartner so eine ja unausgesprochene Abmachung. Der hat immer die Fälle, ja, Verkehrsunfälle übernommen, während ich dagegen die Fälle häuslicher Gewalt übernommen habe, wo es auch schon ganz viel über ja um Psychologie und Kommunikation vor allem ging. Und da habe ich schon immer gemerkt, Mensch, da will was raus, da ist eine Stärke, nämlich in der Kommunikation, in der Empathie natürlich. Und die hatte in der Polizei nur sehr eingeschränkten Raum.
Aber eben, du hast dort einerseits erleben können in dieser Zeit, was dir zusagt, aber auch, was dir nicht zusagt. Und aus dem kann dann auch so eine Schärfung passieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das vielleicht auch unseren jüngeren Zuhörenden mal mitzugeben. Wenn ich jetzt mit Menschen über ihre Berufsbiografien spreche, dann ist das bei ganz vielen Menschen so, dass sie im Rückblick, wie du das ja jetzt auch sagst, Sachen erkennen. Aber wenn man da so mittendrin ist, dann ist man oftmals doch eher orientierungslos und vielleicht auch nicht immer ganz glücklich darüber. Du sprichst ja über Glück. Was würdest du sagen, rückblickend gesehen, war das so eine glückliche oder eher auch schwierige Phase in deinem Leben?
Definitiv eine schwierige Phase. Und das, was du sagst, ist trotzdem total wichtig. Also ich bin zu 100% überzeugt davon, ohne diese 11 Jahre bei der Polizei wäre ich nicht hier, wäre ich nicht mit dir im Interview und auch nicht Glückssprachetrainerin, weil wir manchmal solche Erfahrungen brauchen, um wirklich zu erkennen, was wir nicht wollen. Diese Triggermomente, wenn Werte angegriffen werden, wenn wir unsere Stärken nicht leben können. Und andererseits, es waren auch viele Glücksmomente dabei, die ich jetzt natürlich noch deutlicher verstehe. Warum haben mich denn Situationen mit Menschen häufig, wo ich im Gespräch war, warum haben die gerade mich so glücklich gemacht? Also ich kenne mich einfach jetzt viel besser und weiß, wie wichtig es mir ist, Verbindung aufzubauen, dass dieses Bedürfnis, diese Stärken in der Kommunikation auch Raum
Leider
bekommen.
haben wir keinen Videopodcast, sonst würdet ihr die Anne hier wild gestikulieren sehen und strahlen und lachen und überhaupt, du strahlst all das, was du gerade hier mit Worten ausdrückst, auch nonverbal zusätzlich noch aus. Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Wie stellst du dich denn Menschen vor, wenn du dich heute vorstellst und von dir als Mensch sprichst, gerne auch im runden Kontext? Du hast ja schon angesprochen, du hast Zwillinge, stelle ich mir auch herausfordernd vor, hat auch nochmal so eine ganz besondere Komponente. Wie stellst du dich vor? Was erzählst du, was du machst?
Also, ich finde es immer sehr wichtig, auch das Persönliche mit reinzubringen. Du hast es schon angesprochen, Zwillinge, da haben wir immer dann eine schöne Verbindung, da wird nachgefragt. Wenn ich jetzt wirklich im beruflichen Kontext bin und es auch mal um Pitch geht, dann sage ich auf jeden Fall etwas über meine Stärkenfokussierung. Also, mein Grundsatz, baue auf, was stark ist, statt repariere, was falsch ist. Also das bedeutet, so erkläre ich das denn den Menschen auf Netzwerkevents, dass ich in meinen Coachings und Trainings wirklich den Blick weg von den Defiziten und Problemen lenke, hin zu den Stärken, Werten und dem Sinn, der Menschen und Teams auch trägt. Und letztendlich das Ergebnis von der Arbeit ist dann, sind Menschen, die motivierter, die resilienter sind und auch selbstbewusster handeln und auch in großen Teams, die vertrauensvoller, kreativer und wirksamer zusammenarbeiten. Und ich sage den Menschen auch, positive Psychologie bedeutet, dass wir uns zum Aufblühen bringen, statt nur zu funktionieren.
Zeigst auch sehr die Sinnhaftigkeit auf, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Auch das ein Element von der positiven Psychologie und das Aufblühen natürlich auch. Da sind schon ganz viele Signalwörter, die du mit ins Spiel gebracht hast. Wenn du jetzt einer Führungskraft es schmackhaft machen möchtest, positive Psychologie in ihren gelebten Führungsalltag zu integrieren, wie machst du das schmackhaft? Was sagst du, wie sich das auswirken kann in Bezug auf ihre Haltung, ihr Verhalten, aber auch ihre Art zu kommunizieren, im Idealfall, wenn man so will.
Ich beschreibe das gerne damit, mit einer Befindlichkeitsskala, weil Positive Leadership kommt ja aus der positiven Psychologie und deswegen ist es wichtig, dass ich die Menschen erstmal beim Fundament abhole. Und ich sage der Führungskraft, ja, ich hole euch jetzt direkt mal mit rein, ihr stellt euch am besten alle so eine Linie vor, eine Befindlichkeitslinie. Und links ist -5. In der Mitte ist 0 und rechts ist plus 5. Bei der minus 5, in diesem Minusbereich, da setzt die klassische Psychotherapie an. Also da werden Menschen, die halt großes Leid erlebt haben, Depression, Traumata, da wird wirklich eine Psychotherapie empfohlen. Und wir in der positiven Psychologie, woraus dann auch Positive Leadership entspringt, wir schauen in den Bereich jenseits der 0 bis 5, in den Plusbereich. Und wir beschäftigen uns auch im Rahmen von Positive Leadership, wie Menschen aufblühen, wie Teams aufblühen. Also es lohnt sich deswegen, weil einfach das Fundament von Erfolg sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die stärken wir durch Positive Leadership. Du hattest ja schon in der Vorfolge das Permalead-Modell schön erläutert. Und da geht es wirklich darum, positive Emotionen im Team zu stärken. Das merke ich natürlich an Flow-Momenten im Team, an den Beziehungen im Team und an der Sinnhaftigkeit und letztendlich auch an der Wirksamkeit, am erfolgreichen Arbeiten. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass Erfolg ist gleich positive Beziehungen, psychologische Sicherheit und dass sich das nicht nur nicht ausschließt, sondern einfach voneinander extrem abhängig ist. Und dass Erfolg aus diesen ganzen positiven Gefühlen und der Sinnhaftigkeit entsteht.
Absolut. Ganz, ganz wichtig ist es gar kein Widerspruch. Es gibt hier nicht auf der einen Seite nur so diese Wohlfühlkultur und wir kümmern uns nur um das Schöne und das Gute und das Helle und das Funktionierende und das andere, das wird dann fast ausgeblendet, sollen sich mal andere darum kümmern. Das wäre ja auch schon fast so ein bisschen die Frage nach Vorurteilen. Also wenn jetzt jemand sagen würde, naja, bedeutet das, dass wir alles Negative ganz ausblenden? Oder wenn du sagst, Minusbereich, ja, da schauen wir gar nicht hin. Wie ist das mit Krisen? Wie ist das mit schwierigen Momenten? Auch das ist natürlich Realität in der Führung oder auch in der Organisation. Wie kannst du das entkräftigen?
Nein, wir kehren die Probleme nicht unter den Tisch. Wir richten nur vermehrt den Fokus auf das, was uns stark macht. Weil wenn wir überwiegend an den Schwächen arbeiten, was ja in Teams leider häufig im Business-Kontext der Fall ist, ist es erstmal mühsam, macht wenig Freude und trägt natürlich wenig zu Selbstbewusstsein, zu Motivation, zu Wohlbefinden im Team bei. Ich bin der Überzeugung, dass das höchste menschliche Entwicklungspotenzial wirklich im Ausbau von Stärken liegt und nicht in der Kompensation von Schwächen. Weil wir die Stärken haben wir ja schon in uns. Und es ist viel leichter, darauf zu bauen, was schon in uns ist, als zu sagen, Mensch, Verena, das passt nicht, das musst du jetzt irgendwie verdrehen. Und gleichzeitig sagen, manchmal sind die Löcher im Bug, ne, wenn wir uns ein Schiff vorstellen als Team, sind die so groß, dass wir erstmal schauen müssen, wie stopfen wir die Löcher, wie schauen wir uns wirklich mal die Probleme an, bevor wir uns dann den Stärken, den Segeln widmen können und Fahrt aufnehmen. Also das ist mir schon auch ganz wichtig zu sagen. Grundsätzlich können wir immer mit positiver Psychologie arbeiten, aber manchmal ist dieser Fokus auf Probleme erstmal auch nötig.
Finde ich sehr schön, dass du das ansprichst. In dem Zusammenhang macht sich ja auch psychologische Sicherheit immer sehr positiv bemerkbar, wenn wir eben wegkommen oder wenn wir den Switch schaffen von dieser Fehlerkultur oder da sind Dinge wirklich mal in die Hose gegangen, sehr schnell zu kommen, ja, was lernen wir jetzt daraus? Weil das heißt ja jetzt nicht, dass wir dann das unter den oder in den Teppich kehren, sondern dass wir eben dann auch schnell in diesen Modus kommen. Du hast ja vorhin das Lernen auch angesprochen, dass du persönlich da auch große Freude dran hast. Was können wir jetzt daraus lernen? Wie kann ich mir so etwas vorstellen, wie so etwas auch im Team passieren kann, dass ich von diesem einen Modus in den anderen komme? Wie kann ich das auch positiv unterstützen seitens der Führung?
Also die Voraussetzung, dass ich von dem einen in den anderen Modus komme, ist häufig, dass ich den Problemmodus auch wahrnehme und anspreche. Weil das ist auch in der Coaching-Praxis, ist es auch so, wenn ich sage, hey, nee, wir schauen jetzt nur auf das Angenehme, auf das Positive, dann lasse ich keinen Raum für das Negativ und dann kann psychologische Sicherheit gar nicht entstehen. Also psychologische Sicherheit ist wirklich das Kriterium für gut laufende, erfolgreiche Teams. Also wir brauchen erstmal eine offene Feedback-Kultur. Und häufig ist es ja ganz schwierig als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Feedback wirklich auf der Führungskraft aktiv zu geben. Und deswegen liegt das auch in der Verantwortung der Führungskraft, dass die diesen Raum entstehen lässt und sich auch selber mal nackig macht, sage ich, und auch selber mal konkret fragt, Leute, was kann ich denn hier verbessern? Was wünscht ihr denn von mir? Also, dass das auch Bestandteil eines jeden Mitarbeitergesprächs ist, gleich dieses Feedback von oben nach unten und von unten nach oben und vor allem, dass wir merken als Team, es passiert nichts, es ist okay, wir können dann auch wieder in den anderen Modus umschwenken, auch wenn wir hier kritisch waren. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wir werden nicht bestraft. Es hat keine negativen Konsequenzen. Im Gegenteil, es hat eine Offenheit als Konsequenz, wenn ich diesen Raum zulasse in Meetings, im 1:1, in Bewegung, in Team-Workshops beispielsweise. Also auch da ist auch viel Möglichkeit, gibt es viel Möglichkeiten, dass die Führungskraft sagt, hey, ich schaue auf euch, mir sind eure Bedürfnisse wichtig.
Finde ich spannend, dass du jetzt auch über diese verschiedenen Kommunikationsgefäße sprichst. Also One-to-One ist das eine, aber eben auch diese Momente, wo die Teams komplett zusammenkommen in den Meetings, in den Workshops. Es gibt ja noch weitere, modernere Formate wie vielleicht Workations, dergleichen, Retreats. Also alles Mögliche, was man sich da so vorstellen kann. Und das ist ja auch so ein Spezialgebiet, in dem du dich bewegst, dass du sagst, so positive Teams, positive Meetingkultur. Und da würde ich jetzt gern noch mal ein bisschen reingehen. Als du vorhin erzählt hast von deinem ersten Tag, wo du dich dann mutig hingestellt hast und da diese Frage gestellt hast, da warst du wie alt? Irgendwie 18, unter 20 zumindest?
Genau, 18 oder 19, ja.
Mhm. Wahnsinn, also Respekt. Ich weiß nicht, ob ich den Mumm gehabt hätte, das zu tun. Vielleicht warst du auch eine von wenigen Frauen, könnte ich mir fast vorstellen.
Ja, also wir waren damals immerhin schon ein Drittel Frauen und trotzdem war diese Domäne, also in der Führung natürlich, ne, sehr männerlastig, ja. Und das habe ich schon gespürt, ja.
Das hast du schon gespürt, aber du hast dir dieses Herz genommen, warst da couragiert. Und ich meine, das ist ja auch etwas, ich kann mir vorstellen, in Meetings, Menschen sind ja unterschiedlich. Man sagt ja auch so, die Hälfte der Menschen sind introvertiert, sie sind vielleicht zurückhaltender, sie warten ein bisschen ab. Ist das so unheimlich wichtig, dass man auch so eine Meeting-Kultur oder auch Teamkultur erstmal kreiert im ersten Schritt, wo man sich das überhaupt trauen kann? Wenn ich da mal so reingehe und dich mal so frage, was sind denn alles so für Faktoren, die einen positiven Einfluss auf diese Frage haben, wie kann ich bestmögliche Bedingungen für solch eine positive Meetingkultur schaffen?
Meetings kann ich insofern positiv gestalten, indem ich erstmal nur die relevanten Personen einlade. Ne? Das kennt ja jeder, dass in Meetings circa 2 Personen zu viel sind, so im Schnitt. Ne? Und ich kann vor allem das Ziel, die Agenda veröffentlichen, weil du gerade auch die eher introvertierten Menschen angesprochen hast. Das ist eine unglaubliche Hilfe auch für die, dass die sich schon mal einfühlen, schon mal wissen, was erwartet die. Für alle Persönlichkeiten ist es wichtig, aber da eben nochmal, weil introvertierte Menschen, die sind eher Denksprecherinnen. Das heißt, sie brauchen einfach den Raum, erstmal drüber nachzudenken. Und noch ein Kriterium, wie ich Meetings einfach und schnell besser gestalten kann, ja, indem ich pünktlich starte und ende. Und da finde ich es auch ganz spannend, SAP beispielsweise, die geben nur Meetings von 45 Minuten. Das heißt, die machen die um 12.05 Uhr, 12.50 Uhr, also immer 50 und 5. Und das bedeutet, dass zwischen den Meetings immer eine Pause von 15 Minuten ist. Und das ist fundamental wichtig. Wir brauchen einfach immer eine kurze Pause, um das Vormeeting, um Vorgespräche zu verarbeiten und dann wirklich mit voller Aufmerksamkeit wieder in das nächste Meeting zu gehen.
Das sind schon mal so die Voraussetzungen, die man bestmöglich schaffen kann. Und ich meine, das ist ja auch durch Corona dann abartig geworden, dieses Aneinanderstoßen der Meetings. Kein Mensch hätte das vorher gemacht, als man ausschließlich vor Ort Meetings hatte, da wäre man ja physisch gar nicht in das andere Stockwerk gekommen. Und jetzt erwartet man das. Man springt zur Punktzeit in das nächste Meeting rein und kommt natürlich dann auch zu spät, ist vor allem total abgehetzt, kann sich nicht mental drauf einstellen. All das sind im Grunde genommen keine besonders positiven Voraussetzungen, um hochkonzentriert in das nächste Setting zu gehen. Also das sind schon mal sehr wertvolle Punkte, die du hier ansprichst und im Grunde genommen billig zu haben. Da brauche ich ja keine große Schulung für. Und das ist ja auch unmittelbar einleuchtend, dass das positive Beiträge hat. Was sind denn so für dich No-Gos? Also wo du sagst, Red Flags, das sollte man möglichst tunlichst vermeiden, wenn man vorhat, seine Meetings mal im Sinne der positiven Führung zu gestalten.
Zum einen die unproduktiven Meetings, wie wir sie alle kennen. Da gibt es eine ganz spannende Studie von Rausch 2013. Und nach dieser empfinden 50% der befragten Meetings als unproduktiv. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, in mindestens 50% der Meetings sind 2 Personen zu viel. Also da wirklich mal überlegen, brauche ich den oder diejenige wirklich? Oder reicht es, wenn die dann beim nächsten Mal dabei ist? Und auch wieder, ich denke an meine introvertierten Menschen, viele fühlen sich in Meetings nicht einbezogen. Und da kann ich zum Glück auch sehr viel machen. Und so als letzten No-Go-Punkt dieser Problemton in Meetings. Ne? Wir haben häufig den Fokus auf Konflikte, anstatt dass wir wirklich mal Fragen reingehen wie, was macht uns als Team aus? Welche wichtigen Punkte haben wir heute erarbeitet? Das macht ganz, ganz viel mit dem Team.
Ich habe heute auch in einem Podcast, den ich heute Morgen gehört habe, eben auch so diese Zahl gehört, dass eben gerade bei wissensarbeitenden Menschen die Menschen 50% ihrer Arbeitszeit überhaupt in Meetings verbringen und dass diese Zahl auch explodiert ist. Also es ist mal 2,5-mal so viel wie zu Beginn von Corona. Wenn ich jetzt deshalb versuche, solche Meetings nochmal besser zu strukturieren, dann ist es einmal zu überlegen, wer da überhaupt hinkommen soll, brauche ich die Leute dann eine klare Agenda, das vorher verschicken, haben wir jetzt gehört, den Zeitraum kürzen und Pausen zulassen. Gibt es auch Rollen, von denen du sagen würdest, das macht Sinn, dass man die auch verteilt und vielleicht auch partizipativ ins Team hineingibt und nicht nur als Führungskraft bei sich sieht? Hast du dazu Empfehlungen?
Also die Führungskraft hast du schon angesprochen, die Leitung, die brauche ich schon, die ist dafür zuständig, Meetings einzuberufen, die zu terminieren, einzuladen und auch die Räumlichkeit festzulegen. Und dann ganz wichtige Rolle ist die Moderation. Das Schöne ist auch, dass viele introvertierte Menschen sich in diesem Part sehr gut aufgehoben fühlen. Weil bei introvertierten Menschen ist es ja häufig so die Thematik, Raum zu bekommen, Raum zu ergreifen, um zu reden. Und da ist die Rolle dann ganz klar. Wenn du jetzt als introvertierte Persönlichkeit weißt, ich bin heute in der Moderation, dann hast du diesen Raum automatisch, ne? Und bei der Moderation ist es wichtig, dass wir natürlich neutral sind. Und ich gehe einen Schritt weiter, ne? Bei vielen ist es halt, gibt es eine Moderation und die ja moderiert durch die einzelnen Punkte und das war's. Da ich ja aus dem Bereich der positiven Psychologie bin, sage ich auch, Mensch, gestalten wir unsere Meetings doch auch ansprechend, anschaulich. Das heißt, Moderation heißt auch Auswählen von Methoden und Technik, die Prozesse zu verbessern. Und mit Prozesse meine ich auch die Beteiligung, dass die auch Probleme im Meeting identifiziert und darauf schaut, dass die ja viele Menschen einen Redebeitrag haben, dass die positive Kommunikation im Team fördern und da auch wirklich die Erlaubnis hat, mal von oben drauf zu schauen und zu sagen, Mensch, ich merke gerade, wir sind hier nicht mehr auf der Sachebene, lass uns zurückkommen. Und dritte Rolle, Protokollant oder Protokollantin, finde ich auch wichtig. Ne? Wir wissen alle, Multitasking in dem Sinn gibt es nicht. Also wir können nicht mehreren Aktivitäten die volle Aufmerksamkeit schenken. Ich habe es immer wieder erlebt, dass dann die Führungskraft gleichzeitig Protokoll macht. Kann ich nicht empfehlen. Und als letzte Rolle gerne mal an eine Feel-Good-Managerin vielleicht denken.
Während des Zuhörens denke ich auch, dass es ja auch für die Person dann leichter, weil sie dann alles, was sie tut, wo sie interveniert, aus ihrer Rolle heraus tut und nicht aus ihrer Persönlichkeit. Das heißt, sie muss auch nicht die Sorge haben, sollte man sowieso nicht, wenn psychologische Sicherheit besteht. Aber trotzdem ist das ja manchmal der Fall, dass man dann denkt, ach, das ist jetzt ihre persönliche Befindlichkeit, sondern sie hat einfach ein Auge auf die Befindlichkeit des Teams, auf Einzelne, die dort das ausstrahlen, sie kann sich auch darauf konzentrieren. Sie ist entledigt von anderen Rollen, die gleichzeitig von anderen wahrgenommen werden. Und so macht dann auch Team im Grunde genommen erst Sinn, weil wir wirklich das verteilen auf mehrere Schultern. Und sonst haben wir so dieses diffuse, alle sind verantwortlich, keiner ist richtig verantwortlich. Und das ist ja auch das, was manchmal kritisiert wird, dass gesagt wird, ja, Gruppen oder auch Teams, es hat gar nicht den Mehrwert, weil alle im Grunde genommen auf die anderen zeigen und sagen, ach, ich habe gedacht, der hat zugehört oder die hat mitgeschrieben. Und das passiert eben dann, wenn ich keine klare Rollenzuständigkeit habe. Also bin hier voll bei dir. Gilt also nicht nur für die Feel-Good-Managerin, auch wenn das sicherlich eine Rolle ist, die jetzt vielleicht nicht alle Zuhörenden so kennen aus ihrem gelebten Alltag. Aber man kann es ja einfach mal probieren. Man muss das ja jetzt auch nicht institutionalisieren, sondern kann sagen, lass uns das mal ausprobieren. Und wie das dann gelaufen ist, ne? Bin ich auch immer großer Fan von.
Gebe ich dir auch recht, weil nur weil wir jetzt einmal eine Feel-Good-Managerin eingeführt haben, heißt es nicht, dass das unumstößlich ist, sondern wir können uns ja in 4 Wochen nochmal zusammensetzen mit den unterschiedlichen Rollen und da reflektieren und dann vielleicht nachbessern.
Ganz wichtiger Punkt bei Meetings ist ja auch, dass es auch Meetings gibt oder geben soll, bei denen auch entschieden werden muss und Entscheidungen getroffen werden müssen. Und auch das ist natürlich die Frage, wie das in einer Welt, in der Positive Leadership praktiziert wird, wie das aussehen kann, so eine Entscheidungslogik. Was hast du dazu für Gedanken, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Wichtig ist auf jeden Fall, dass alle im Meeting wissen, was ist denn unser Ziel? Wie wollen wir heute rausgehen? Also ich mache das gerne auch bildhaft, dass wir uns mal vorstellen, in einer Stunde oder in 45 Minuten noch besser, gehen wir aus dieser Bürotür raus. Wir haben Lächeln auf dem Gesicht. Wir haben Entscheidung getroffen. Was müsste bis dahin passiert sein? Also dieses Warum gerne auch immer wieder in Entscheidungen einbeziehen, also dass wirklich die Menschen nicht nur wissen, was haben wir entschieden, sondern wie kam es dazu? Transparente Entscheidungen und nicht Meetings einfach abhalten, weil man es eben so macht. Und bei Aufgaben, Diskussionen, Entscheidungen sollte immer darauf geachtet werden, dass jeder möglichst einbezogen wird. Also da auch wieder an die Stärken denken, an die Rollen. Ich kann beispielsweise, wenn ich bei einer Mitarbeiterin, hatte ich auch letztens, die ist sehr empathisch, dass ich der auch bei Entscheidungen die Aufgabe gebe, aufs Teamklima zu schauen. Weil auch dieser Entscheidungsfindungsprozess sollte ja keine rein sachliche, harte Angelegenheit sein, sondern da gibt es eben noch viel mehr zwischen den Zeilen zu beachten oder dass die kreative Mitarbeiterin wirklich die Ideensammlung in die Hand nimmt. Und No-Go ist für mich da einfach, dass wir immer dieselben WortführerInnen entscheiden lassen.
Absolut.
Und ich höre da immer wieder so einen Vorwurf oder so einen Gedanken, hey, das schaffen wir doch gar nicht, wir können doch nicht auf alles achten. Ich empfehle trotzdem, es ist nachhaltiger, wenn wir möglichst viele Perspektiven abfragen, weil wir gewinnen dadurch Zeit. Es ist nämlich so, wenn wir eine Entscheidung treffen, die nur von der Hälfte der Mitarbeitenden getragen wird, dann merken wir das. Die Mitarbeitenden sind mit weniger Motivation dabei, können wahrscheinlich weniger Stärken einsetzen und letztendlich habe ich damit viel verloren. Und ich möchte noch ein, was auch sagt, da denken viele eben auch nicht dran, dass wir Entscheidungen nicht nur rational treffen, was ist jetzt wirtschaftlich gesehen am besten, sondern auch energetisierend. Also welche Lösung stärkt uns als Team? Und das ist dann manchmal eine andere und häufig die richtigere.
Ja, absolut. Ich habe heute noch wieder in einer anderen Podcast-Folge etwas gehört, dass eben laut der Deloitte-Studie sich nur 63% trauen, ihre Meinung zu äußern. Und 60% sagen, sie können am Arbeitsplatz nicht sie selbst sein. Also mit anderen Worten, wir haben ja enormen Nachholbedarf. Und alleine das müsste ja Führungskräfte sehr hellhörig machen, weil sie können ja auch mal entspannen von dieser Vorstellung, sie müssten sich jetzt für das, was sie selber leben, so verteidigen, sondern sie sind da in, ich sage jetzt mal, schlechter Gesellschaft. Gibt es denn da noch weitere gute Beispiele? Du hast ja SAP genannt vorhin bei diesen Ansätzen von Meetings. Sind dir da noch andere gute Beispiele begegnet, wo du sagen kannst, doch, da macht man das bereits anders?
Bei Google fand ich das auch total spannend. Die haben auch sogar eine Studie selber gemacht. Das war 2012, hat es zumindest angefangen, diese Studie, Projekt Aristotle. Und die haben sich, das waren 180 Google-Teams, und die haben sich wirklich mal so mit den Kernelementen von guter Zusammenarbeit, von erfolgreicher Zusammenarbeit beschäftigt. Und die schauen natürlich, dass sie diese Elemente, ich kann sie gerne mal nennen, in ihre Meetings auch reinbringen. Also das ist die psychologische Sicherheit. Darüber haben wir schon kurz geredet. Und auch diese klare Ziel- und Rollenverteilung, Sinn und Vision sind auch so wichtige Bereiche, die eben Google auch in die Power-Teams bringt. Zuverlässigkeit und Vertrauen. Und ich ergänze dabei gerne noch die unterstützenden Rahmenbedingungen. Ne? Weil jetzt kommt vielleicht ein kleines Unternehmen und sagt, ja, Google, toll, Anne. Die haben auch die bestmöglichen Voraussetzungen. Und ich gebe es zu, es ist manchmal einfach schwierig, ne, wenn wir keine Technik haben, wenn wir keine Flexibilität in den Arbeitszeiten haben, diese Kernelemente in Meetings, in die Arbeit, in Teams einzubauen. Und gleichzeitig ist immer mehr möglich, als die Teams erstmal denken, mit denen ich zusammenarbeite.
Schön. Also hat man da so ein paar Leuchtturmideen, an denen man sich orientieren kann. Und natürlich, wie immer bei solchen Beispielen, muss man ja immer schauen, ja, was passt jetzt für mich, was passt jetzt für mein eigenes Arbeitssetting. Wenn es jetzt mal knirscht, auch dann kann positive Führung unterstützen Und du hast ja selbst sogar in diesem Bereich auch nochmal dich spezialisiert, hast ja selber in Krisen sogar gelernt, was dann förderlich ist und was nicht. Was kannst du da mitgeben? Gerade wenn vielleicht auch sich so eine Sicherheit etabliert, dass wir uns trauen, unsere eigenen Ideen einzubringen, dann gibt es natürlich auch Widerspruch. Das ist ganz normal, wo Menschen zusammenkommen. Wie kann ich da mit diesem Knirschen im Getriebe bestmöglich umgehen?
Grundsätzlich immer fragen. Weil als Führungskraft kann ich ja auch nicht immer wissen, was geht da gerade vor. Und dass ich erstmal davon ausgehe, das ist diese positive Haltung, es gibt einen Grund dafür. Und eine spitze Bemerkung ist meist Ausdruck eines nicht erfüllten Bedürfnisses. Und mit dieser Haltung kann ich schon mal viel erreichen. Oder als Kurzintervention, um es vielleicht etwas konkreter zu gestalten, dass ich auf die Metaebene komme und einfach sage, du, Tim und Tom, ich sehe gerade, dass hier viele Emotionen im Raum sind und lass uns doch zurück auf die Sachebene kommen und uns diesen Punkt noch widmen. Und dann auch gerne die Bereitschaft zeigen, wir können das im Nachgang gerne klären, wenn da noch was im Argen ist. Und dann wissen die beiden Mitarbeitenden, okay, das ist nicht vergessen, meine Gefühle bekommen Raum, nur jetzt ist es Zeit, weil wir hier zu 12 sitzen, wirklich noch diesen Punkt zu klären. Das finde ich immer ganz wichtig. Also unangenehme Emotionen haben ihren Grund, die müssen sogar Raum bekommen, nur manchmal eben in einem anderen Rahmen. Und das ansprechen, was hier gerade passiert.
Finde ich sehr schön. Mhm.
Oder auch durch so Bemerkungen, du, ich komme gerade nicht drauf, helf mir mal deine Sichtweise zu verstehen. Also das meinte ich auch mit diesen Fragen. Was steckt denn dahinter, um was geht es denn gerade wirklich?
Dann nicht so irgendwie passiv-aggressiv zu werden, weil das hilft auch niemandem, ne?
Richtig, richtig, genau. Und da braucht es Mut und du sagtest es ja schon, es braucht die psychologische Sicherheit, dass ich da auch mal reingehe und es nicht entweder ignoriere oder durch Aggressionen dann irgendwie auf die Mitarbeitenden ablade.
Insofern sind wir auch wieder so auf der Ebene der Teamwerte, ne? Also ich frage mich so ein bisschen auch beim Zuhören, manchmal sagt man ja auch, Verträge sind immer so für schlechte Zeiten. Die werden in guten Zeiten abgeschlossen und in schlechten Zeiten können wir uns dann auf die stützen. Und so ein bisschen ähnlich können ja auch so Teamwerte sein, dass man die sowieso Leitplanken nimmt, anhand derer man sich auch orientieren kann. Für wie wertvoll schätzt du das ein, dass man sich da auch durchaus mal die Zeit nimmt, vielleicht auch mal im Workshop oder so, sich so etwas gemeinsam im Team überlegt, um einfach auch etwas Gemeinsames zu haben, auf das man dann zurückgreifen kann in schwierigeren Momenten?
Das halte ich für unglaublich wertvoll. Wir hatten ja gerade das Thema Konflikte und gerade in Konflikten helfen uns diese Werte, weil wir einfach dann innere Konflikte, Konflikte mit anderen viel besser verstehen, eigene Ambivalenzen besser verstehen und auch leichte Entscheidungen treffen können. Wir haben über Entscheidungen geredet und häufig verlieren wir uns da drin. Und wenn wir aber wissen, was macht uns als Team aus, was sind da für Werte dahinter, dann hilft das einfach. Also habe ich selber in meinem privaten Leben auch schon gemerkt, die großen Entscheidungen konnte ich dann ganz klar nach Werten wie Selbstbestimmung oder Genuss oder auch Gerechtigkeit treffen. Und ich arbeite gerne erstmal mit den individuellen Werten. Also ich hatte letztens wieder ein Team Stadt Leipzig, wo wir die individuellen Werte herausgearbeitet haben und dann auf eine höhere Ebene gestiegen sind. Was sind denn die Werte, die uns als Team ausmachen? Wo sind denn die meisten Werte hier im Raum vertreten? Und da konnten wir dann wirklich auch im Konflikt einfach viel mehr Verständnis gewinnen. Was passiert hier gerade? Hey, wir haben uns doch auf Respekt verständigt. Dann lass uns doch mal zu einem respektvollen Umgangston zurückkommen. Und das ist viel leichter, wenn das irgendwo schon auf einem Board steht, wenn das gemeinsam erspürt und erarbeitet wurde, als wenn wir dann im Konflikt auf einmal sagen, was ist hier los? Und keiner kann das in Worte fassen. Also wir brauchen auch manchmal Wertebegriffe, um Dinge, um Situationen und Konflikte begreifbarer zu machen.
Ja, sehr schön auch, dass du davon sprichst, dass auch erstmal die individuelle Ebene da sein darf, dass man die nicht gleich wegsteckt, weil das Ich im Wir sollte auch immer gesehen werden. Wir wollen das jetzt nicht nur einseitig immer so als Gruppe nehmen oder als Team nehmen. Und ich habe natürlich dann auch an das Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun gedacht, wo ja auch von der Übertreibung von Werten gesprochen wird. Und dann kann man das ja auch auf die Ebene setzen, zu sagen, das sind die Werte, da werden Werte aber vielleicht auch übertrieben gelebt, sodass es einen Konflikt zwischen übertriebenen Werten geben kann, die man dann aber auch deutlich machen kann und dann wieder auf diese Sachebene zu kommen und nicht zu sagen, das liegt jetzt an unserer Beziehung oder an irgendetwas, ich bin nicht okay, der andere hält mich nicht für okay und dann bekommt es so ein ganz falsches Fahrwasser, in das das Ganze geraten kann. Und wie du eben so schön sagst, indem wir das einfach mal so an die Wand packen und für alle sichtbar machen, können wir auch darüber genau sprechen. Und das hilft, glaube ich, gerade in schwierigen Zeiten ungemein.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass wir über unsere Werte wieder miteinander in Verbindung kommen. Weil häufig verlieren wir uns in den Emotionen und da hilft dann wirklich die Frage, was steckt denn hinter den Worten von Tim? Ach, da geht es um den Wort Menschlichkeit, der ist gerade angegriffen. Was brauchst du denn, Tim, dass dieser Wert wieder mehr erfüllt wird? Und was brauchst du, Tina, dass deine Selbstbestimmung im Bereich, ich hatte das im Homeoffice-Bereich, da ging es um den Konflikt, dass Tina sehr viel im Homeoffice war und der Tim wollte sie aber da haben. Und häufig drücken wir uns ja nicht ganz klar aus, nicht nach der gewaltfreien Kommunikation, da hast du ja auch eine sehr schöne Folge, sondern wir sagen erstmal, du musst mehr da sein, du bist zu wenig da. Und wenn wir das mal aufdröseln, das kann unglaublich verbinden sein.
Wenn man das sagen kann, dass im Konflikt quasi Verbindung entsteht oder durch den Konflikt, durch das Offenlegen auch von Punkten, die man eben unterschiedlich sieht, nachher eine Verbindung entsteht, also besser geht's ja nicht. Du sprichst davon, am Anfang zu sagen, worauf könnt ihr euch freuen, was wollen wir am Ende dann herausbekommen? Dann geht es natürlich darum, das dann auch zu erfüllen. Was braucht es denn jetzt im Kontext oder im Geiste eines Positive Leaderships, einer positiven Meetingkultur in einem Team für einen guten Abschluss?
Es braucht auf jeden Fall Zeit dafür, Zeit für die Entscheidungsfindung und auch natürlich Zeit, das nochmal zu reflektieren. Also einen konkreten Nachfolgetermin, 4 Wochen, finde ich, bietet sich immer ganz gut an, weil wir planen da oft gar keine Zeit an. Wir sagen halt, wir reden heute über Thema XY und dann wird entschieden. Und da gibt es ja auch nochmal ganz verschiedene Wege. Es sollte davor klar sein, wie wird denn entschieden? Also stimme ich ab und es reicht die einfache Mehrheit und nur schwerwiegende Einwände werden da nochmal Raum bekommen. Oder reicht ein stilles Voting? Also auch da wieder, ne, verschiedene Teampersönlichkeiten mit einbeziehen. Das davor schon bekannt geben, wie stimme ich ab? Und gleichzeitig kann das auch wechseln. Also ich finde wirklich wichtig, die Methode auch immer mal wieder zu wechseln, um da auch auszuprobieren. Und es braucht, wie immer, da kommt sie wieder, die psychologische Sicherheit. Also es braucht für alle das Wissen, dass ich im Prozess geäußerte Meinungen, dass Entscheidungen, dass die nicht gegen einen verwendet werden. Um wirklich ja, den Sack zumachen zu können, ist es ganz wichtig, dass wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Das hört sich jetzt, so ganz lapidar an, aber es ist entscheidend. Und ich sage auch gerne dazu, die Paraphrase nochmal einfordern. Also ich kann sagen, als Führungskraft oder als Moderation, die und die Dinge haben wir beschlossen, ne, und dann nicken alle brav. Und ich kann aber auch fragen, hey, Leute, wir brauchen jetzt ja noch einmal wirklich eine Transparenz über die besprochenen Kernpunkte. Könnt ihr die aus dem Team heraus bitte nochmal wiederholen, damit ich auch weiß, was kam denn da an? Und dass wir wirklich merken, okay, da fehlt noch was. Und dass wir uns dann eben auch wirklich nach dieser Entscheidung richten können und nicht einer sagt, ah nee, für ihn war die Entscheidung so und für den anderen so.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, vielen Dank, das waren jetzt schon mal super Punkte. Und jetzt gehe ich aber trotzdem nochmal einen Schritt zurück, bevor diese Entscheidung und der Abschluss getätigt wurde. Es gibt ja auch Teams oder auch Meetings, da läuft es gar nicht richtig, da kommen die Beiträge nicht. Da haben wir eigentlich praktisch nur Low-Performer sitzen gefühlt. Also irgendwas ist da im Gange oder eben auch Einzelne, von denen man weiß, dass die im Grunde genommen was beizutragen hätten, bringen sich gar nicht so sehr ein. Wie kann man die aktivieren?
Ja, auch wieder mit der entsprechenden Haltung, weil da höre ich auch immer wieder, dass die Führungskräfte dann sagen, ja, die wollen ja nicht. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass fast alle Menschen dankbar sind, wenn sie einen Weg finden, sich einbringen zu können. Und deswegen da auch wieder fragen, was steckt denn hinter dem Verhalten? Warum kannst du diesen Rederaum dir nicht nehmen? Und ich kann auch wieder die Meetingstrukturen beispielsweise verändern. Ich kann Meinungen, Ideen auf schriftlichen Wege einholen. Da haben wir es wieder mit den Denksprecherinnen, dass introvertierte Menschen sich auch vorab schon mal darüber Gedanken machen können. Und dann ist es auch leichter für die im Team, sich mitzuteilen. Ich kann auch immer mal wieder die Gruppengröße verändern, ne? Es muss ja nicht das Meeting immer mit 20 Leuten stattfinden. Ich kann Kleingruppen machen. Und gerade dieses zur Förderung der Kreativität ist es ganz wichtig, dass wir nicht ständig spontane Brainstormings machen. Und wenn wenig Zeit ist, reicht es manchmal, dass wir eine Frage in die Runde gehen und 5 Minuten jeder für sich mal kurz sich strukturieren kann. Da können Introvertierte dann auch die Stärken wie Analyse, Struktur, Planung einbringen und dann das erst in die große Runde bringen.
Genau, und welche Rahmenbedingungen müsste ich dann schaffen, damit diese Erwartungen auch überhaupt erfüllbar sind? Und das könnte in der Tat, dass man das dann auch koppelt und sagt, in einem Bila, in einem One-to-One eben das mal miteinander erörtert und sich als Führungskraft wie so eine Art Liste macht, okay, meine Mitarbeitenden sind die und die und die brauchen die und die Voraussetzungen und da und so kann ich denen bestmöglich mit den geschaffenen Rahmenbedingungen entgegenkommen, damit sie sich dann auch wirklich einbringen können. Und wenn das dann ausbleibt, kann man natürlich auch nochmal hinterher konkret anknüpfen und sagen, so, pass mal auf, wir haben ja darüber gesprochen. Das bleibt jetzt aus. Brauchst du noch mehr? Haben wir noch nicht alles erfüllt? Und so können wir sie vielleicht auch mehr in die Verantwortung bringen. Weg von der Schuldfrage hin zur Verantwortung, zur Selbstverantwortung dann auch. Und so dann eben auch Partizipation realistischerweise leben, ne? Weil um das geht es uns ja auch am Ende des Tages. Was ja schon mal so zwischendurch gefallen ist, der Begriff Flow. Und da würde mich natürlich jetzt interessieren, wie kann sich denn ein positiver Teamflow im Meeting entwickeln? Woran zeigt er sich überhaupt und wie kann ich ihn fördern?
Also Flow ist ja die Balance zwischen subjektiv wahrgenommenen Fähigkeiten und subjektiv wahrgenommenen Anforderungen, dass wir uns da wirklich zwischendrin befinden, weder überfordert noch unterfordert werden. Und Teamflow ist noch einmal gesteigerter, ne? Weil da mehrere Bedürfnisse, mehrere Kategorien natürlich noch mal aufeinandertreffen. Ich kann die aber durchaus fördern als Führungskraft, als Team. Zum einen sind es kollektive Ziele, die ich dafür brauche, die natürlich auch wieder zu den persönlichen Zielen passen, ne? Das ist so die Herausforderung. Und dass sich die einzelnen Skills, dass sich die einzelnen Stärken wieder in der Zusammenarbeit auch finden. Ich brauche wieder offene Kommunikation, psychologische Sicherheit, ne, dass ich auch mal Witze zulasse, dass ein vielleicht eigener Jargon im Team existiert, der entwickelt sich da so. Ich brauche auch gegenseitiges Commitment, um Flow-Momente entstehen lassen zu können. Und hier auch wieder die kleine Gruppe ist da hilfreich. Es ist einfach viel leichter, zu viert in den Flow zu kommen, als jetzt zu 20. Und ist auch immer wieder von Bedeutung, dass die Einzelnen gemeinsam Fortschritt erkennen und ihren Teil, den sie dazu beitragen. Und ich brauche eine faire Aufgabenverteilung, zu der eben alle etwas beitragen. Und wenn ich jetzt so als Führungskraft diese Rahmenbedingungen für all die Anforderungen stärken will, dann kann ich kurz gesagt empfehlen, immer wieder Elemente der Kleingruppenarbeit einzubauen, interne Kommunikationsregeln vielleicht im Workshop mal auszuarbeiten, dass das einfach klar ist, was brauche ich an Kommunikation, um Teamflow zu generieren. Zielvisualisierungen sind da auch total hilfreich oder einfach so handlungsorientiertes Erleben. Also ich biete da auch gerne so Workshops an, wo wir dann als Team eine bestimmte Aufgabe lösen dürfen und dann im Nachgang reflektieren, wo gab es denn da Flow, was hat wer dazu beigetragen, welche Stärken kamen zum Einsatz und was braucht es, um auch in Zukunft Team-Flow-Momente zu kreieren.
Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass wir es schaffen, in solchen Teams nicht mit Schubladen zu arbeiten. Und auch da nochmal die Frage, was du dazu für Ideen hast, damit uns das nicht passiert.
Schubladen helfen uns ja erstmal, Dinge, Menschen, Situationen einordnen zu können. Also es ist etwas ganz Menschliches. Und trotzdem liegt da natürlich auch die große Gefahr, ne? Wenn wir sagen, der sagt nichts, deswegen ist er so. Und auch da finde ich es wieder total sinnvoll, fragend zu reagieren, ne? Weil wir können als Vorgesetzter gar nicht den Anspruch haben, dass wir alle Mitarbeitenden genau kennen, ne? Also es ist total hilfreich, sich mit den Stärken, mit den Werten auseinanderzusetzen, und trotzdem bleibt da einfach noch so ein Bereich, wo wir es nicht wissen können. Und deswegen immer wieder Gesprächseinladungen und Fragen, was brauchst du? Was brauchst du, um hier auch optimalen Einsatz zeigen zu können? Ich möchte dich gerne kennenlernen. Hol mich da ab. Was war denn da der Grund, weshalb du dich so oder so entschieden hast? Ja, Mut zu fragen ist so meine Hauptmessage, weil wir es als Führungskraft manchmal einfach nicht besser wissen können.
Sehr, sehr schön. Und das wäre jetzt auch schon so die Frage zum Abschluss, denn wir haben, glaube ich, ganz, ganz vieles hier behandelt. Wir haben darüber gesprochen, dass positive Psychologie kein Schönreden sein soll, sondern auch ein Arbeitsmodus, dass wir, da hast du auch ganz wichtige Impulse gegeben, uns den Zweck immer bewusst machen dürfen und auch aufs Ergebnis hinweisen, wie wichtig psychologische Sicherheit ist, wie wichtig es ist, dass wir Menschen beteiligen und auch die leisen Stärken nicht vergessen, dass wir Rollen immer auch nach Stärken zu verteilen haben, dass wir unterschiedliche Arbeitssettings brauchen und eine saubere Entscheidungslogik und dass Werte vor allem da auch als Leitplanken helfen können. Wenn du jetzt nochmal über alles gesehen so die drei Must-Haves in drei knackige Sätze formulierst, damit wir die auch wirklich so mitnehmen können zum Abschluss. Was gibst du uns damit auf den Weg? Für wirksame Meetings in einem Satz, das wäre toll.
Also wir brauchen bei Meetings eine klare Absicht und ein klares Ziel. Warum treffen wir uns? Wir sollten verschiedene Persönlichkeitstypen mit einbeziehen durch Methodenwechsel, und wir sollten unbedingt psychologische Sicherheit schaffen, das heißt positive Emotionen und Vertrauen fördern.
Vielen herzlichen Dank, liebe Anne, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch mal wissen, du hast es ja so durch zwischen den Zeilen so durchklingen lassen, dass du ganz viel Teamentwicklung auch begleitest und ganz viel mit Teams zusammenarbeitest. Du hast, glaube ich, vorhin die Stadt Leipzig erwähnt. Du lebst ja auch in Leipzig, ist das richtig? Und bist da also unterwegs mit diesem Angebot, und deshalb interessiert mich natürlich und auch unsere Zuhörenden, wir werden ja auch alle Informationen zu dir in den Shownotes noch deponieren, was wir so als nächstes von dir erwarten können.
Ja, ich habe einen Workshop, der für diesen Podcast sehr relevant ist, konzipiert. Der nennt sich Flow erleben, positive Psychologie im Team. Der ist am 5.2. online. Und in dem Workshop erleben die Fach- und Führungskräfte, wie sie psychologische Sicherheit, Stärkenorientierung und gelebte Werte gestalten können, um die Zusammenarbeit in Teams zu stärken. Und sie lernen dabei auch, Konflikte konstruktiv zu nutzen, Feedback positiv zu gestalten und Bedingungen für echten Teamflow zu schaffen. Das Schöne ist, dass der Workshop wie immer auf den evidenzbasierten Methoden der positiven Psychologie basiert und einfach auch so wissenschaftliche Erkenntnisse für den Alltag praktisch erlebbar macht. Und es gibt noch einen 15% Frühbucherrabatt.
Ui, das ist ganz toll. Das ist super attraktiv für meine Zuhörenden. Werden wir das auf jeden Fall auch noch alles mit reingeben. Und ich habe dich ja selber auch schon mal bei einem Online-Workshop erleben dürfen, zusammen mit der Lisa Simon, die ja auch schon bei mir zu Gast war im Podcast zum Thema Hochsensibilität und auch da schon die Stärkenorientierung ja mit eingeflossen ist, muss sagen, habe mich da auch wirklich super wohl gefühlt. Fand das auch sehr interaktiv. Das war auch so ein ganz wertschätzendes, vertrauensvolles Klima, was ihr da so geschaffen habt, sehr versiert auch. Herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Vorbereitung, für unsere Vorgespräche und natürlich auch fürs Hiersein. Und viel Erfolg und Freude an deinem Schaffen.
Von Herzen vielen Dank, Verena.
Das war mein Gespräch mit Anne Sell. Mich hat beeindruckt, wie klar sie uns eines zeigt. Wenn wir unsere Stärken kennen, können wir sie in der Kommunikation gezielt einsetzen. Das macht Gespräche leichter, Begegnungen tiefer, unsere Arbeit erfüllender, und die Zeit in Meetings können wir deutlich sinnvoller und wirksamer einsetzen. Alle Infos zu Annes Arbeit und insbesondere zu ihrem Workshop findest du in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat unser Austausch so gut gefallen wie mir und du konntest einige Inspirationen für dich und deine Organisation bzw. dein Team mitnehmen. Auch hier gilt wie immer, einfach machen. Der erste Schritt bringt dich, bringt euch weiter. Bleibt zuversichtlich und bis zur nächsten Folge bei People Pleasing Ade.